Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute mit dem ehemaligen Fußballer Dieter Müller. Wie geht's Ihnen heute gesundheitlich? Offenbar gut, ne? Nach einem vierten Eindruck.
Ja, danke. Ja, mir geht's ganz gut in Umständen. Also, ich bin zufrieden. Also, sagen wir mal so, ich kann natürlich jetzt durch meinen schweren Herzinfarkt, den ich vor 8 Jahren hatte, mit 31 Minuten Herzstillstand, was ja wohl ganz wenige Menschen überhaupt überlebt haben, geht's gut. Ich kann zum Beispiel jetzt leider nicht mehr joggen, das kann ich nicht, aber ich kann zum Beispiel Fahrrad fahren und spiele jetzt mit großer Freude Golf. Das hätte ich auch früher nie gedacht. Aber wenn man so 18 Runden geht, verbraucht man zwischen 12 und 1400 Kalorien. Ist für mich auch gut, weil ich ja immer Hochleistungssportler war.
Fast so anstrengend wie ein Fußballspiel.
Ja, manchmal. ja, den kleinen Ball zu treffen, ist mir besser gelungen, den großen zu treffen. Aber mir macht es Spaß, sehr viel Freude und ja, ich mache einfach das Beste aus allem.
Sie sind 66 Jahre alt. Könnten Sie als Stehfußballer, wie das ja andere auch machen, in Traditionsmannschaften noch mithalten, sagen wir mal, gegen Landesliga oder Oberliga oder Kreisliga-Kicker?
Nee, es ging von dem Luft nicht. Ich habe ja nur noch 35% Pumpleistung vom Herz.
Ja, aber die alten Erfahrenen, die stehen ja dann nur und machen nichts.
Ja, da können Sie sich den einen oder anderen festmachen und sowas, aber das Risiko gehe ich auch nicht mehr ein. Ja. Aber ich habe gespielt bis zu meinem 55. Lebensjahr, habe ich immer gerne auch in Traditionsmannschaften Fußball gespielt.
Sie hatten einen Herzstillstand 2012 von 31 Minuten Länge. Wir haben schon angedeutet, das ist eigentlich nicht zu überleben. Sie haben es doch geschafft, auch ohne bleibende Schäden, mit Ausnahme, glaube ich, eines Herzschrittmachers, den Sie jetzt tragen seitdem. Und worauf führen Sie das zurück, dass Sie das geschafft haben?
Ja, das war ein Wunder, muss man dazu sagen. Und dann haben natürlich viele Faktoren eine Rolle gespielt. Erstmal kam meine Frau zum Glück danach. Es war Folgendes. Ich habe mich irgendeinen Druck auf der Brust gehabt und sie kam dann und sagte: Schatz, du hast ja ganz kalte Hände, was ist denn mit dir los? Und in dem Moment falle ich schon ins Koma. Und dann hat sie zum Glück die 112 angerufen und da war ein sehr kompetenter Mann, der sie quasi da durchgeführt hat und ihr gesagt hat, was sie zu machen hat.
Also es gab eine Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Telefonsupport.
Richtig, sofort. Sie hat gesagt, tun Sie Ihren Mann, ich hatte damals noch 25 Kilo mehr, tun Sie bitte Ihren Mann direkt vom Bett runter auf den Boden legen und hauen Sie so fest geht auf die Brust. Mit allem, was Sie haben, im Knie, mit links. Und das hat mir das Leben gerettet. Dadurch hat mein Gehirn Sauerstoff bekommen, was auch ganz wichtig ist.
Ja.
Und dann waren so nach 10 Minuten ungefähr zum Glück so 10 freiwillige Helfer in meinem Zimmer. Ich war damals im Schlafzimmer. Und die haben dann gesagt, jetzt Frau Höhl, wir waren damals noch nicht verheiratet, gehen Sie bitte raus, jetzt können Sie hier nichts mehr machen. Und dann haben die da an mir rumgemacht mit 10 Mann und so. Und dann auf einmal fing nach 31 Minuten mein Herz wieder an zu schlagen. Und ja, dann bin ich ins Krankenhaus und dann war ich ja noch 5 Tage im Koma gelegen und bin dann wach geworden. Wobei die Leute, der Arzt damals gesagt hat, Frau Höhl, das Schlimmste, was Ihnen passieren ist, Ihnen oder Ihr Mann, wenn er wach wird und... Es ist
ein Pflegefall.
Ist ein Pflegefall,
Sie sitzen weitgehend topfit hier im SWR1 Rheinland-Pfalz-Leute-Studio.
Zum Glück, ja. Es ist auch sehr schön, ja.
Meine zwei Leben, was mir das Schicksal genommen und der Fußball gegeben hat, heißt Ihr Buch, das vor 2 Tagen rausgekommen ist. Und der Fußball hat Ihnen unter anderem eine richtige Bolzplatz-Kindheit gegeben in Offenbach. Und das Talent vom leiblichen Vater,
ja,
der es immerhin bis in die erste Mannschaft von Eintracht Frankfurt auch geschafft hat. Ne?
Ja, ich war ja viele Jahre Präsident bei Kickers Offenbach, 12 Jahre. Und dann wurde ich mir ein bisschen angefeindet, weil ich ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte zu dem Heribert Bruchhagen. Der war damals Manager bei Eintracht Frankfurt und dann haben uns sehr geschätzt. Und übrigens hat er uns damals sogar gerettet, indem er den Sebastian Rode gekauft hat und wir damals die Insolvenz abgewendet hat.
Also normalerweise können die Offenbacher und die Frankfurter sich ungefähr so gut leiden wie Bayern München und 1860. Ne?
So ungefähr, aber für mich ist eine Freundschaft wichtiger als irgendwie da Eifersüchteleien oder irgendwas. Und dann habe ich mir gesagt, wisst ihr denn überhaupt, dass mein Vater bei Eintracht Frankfurt gespielt hat? Und dann waren sie immer ganz still. Ja, der war rechter Verteidiger in den 50er Jahren und von dem habe ich sicherlich auch das Talent.
Kaster hieß er, mit Vornamen Harald, ne, oder?
Nee, Heinz.
Heinz, so.
Ja. Aber den habe ich erst 43 Jahre später kennengelernt. Ich habe den nie kennengelernt. Da war ich 43 Jahre, da stand er auf einmal mal vor meiner Haustür in Offenbach. Verrückt.
Wie im Fernsehen?
Nein, wie im Fernsehen, ja. Wie im Film.
Wie, genau. Da kommt er bei Ihnen vorbei und sagt, hallo, ich bin dein Vater?
Genau, ich stand vor der Tür, ich bin wieder zurückgekommen, ich habe 1989 mein Abschiedsspiel gemacht in Offenbach und dann, so glaube ich, 2-3 Jahre später stand er auf einmal vor der Tür und sagt, ich bin dein Vater. Ja. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn mein Vater für ein Mensch, weil meine Mutter hat das immer abgeblockt, die hat sich ja ganz früh da getrennt und dann mich zu meinen Großeltern geschickt, kann man fast sagen. Es war auch ein bisschen eine traurige Geschichte. Bin aber mit sehr viel Liebe und mit sehr viel,
Geborgenheit, würde ich sagen.
Richtig,
ausdrücken.
Genau. Ja. Das ist sehr
so
gut.
Habe ich es aus Ihrem Buch jetzt rausgelesen.
Genau, mit sehr viel Geborgenheit groß geworden bis zu meinem 10. Lebensjahr. Und dann hat meine Mutter wieder geheiratet und der Mann war ein Bauunternehmer aus Offenbach.
Ein großer Förderer Ihres Fußballtalents.
Ja,
was für eine Kombination. Vom leiblichen Vater das Talent und vom Stiefvater die Förderung.
Ja, der hat mich geliebt und ist leider, das hat mir so, sagen wir, mein ganzes Leben so ein bisschen wie so ein Faden durchgezogen zwischen toll und dann auch sehr, sehr traurig. Und er ist dann relativ früh gestorben, da war ich 19 und dann hatte er einen Schlaganfall und das war für mich auch sehr, sehr traurig. Also gerade so jung einen Vater zu verlieren, war nicht schön.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Fußballgeschichte jetzt mit Dieter Müller, der 1976 drei unfassbare Tore schoss in seinem ersten Länderspiel überhaupt. Und wer heute, sagen wir mal, plus minus 50 ist und älter, kann sich da bestens dran erinnern. Europameisterschaft, Halbfinale gegen Jugoslawien. Deutschland lag 1-2 kurz vor Schluss zurück. Eigentlich war das Ausscheiden nah. Aber dann kam Dieter Müller. Welche Erinnerung schießt Ihnen so spontan ins Hirn?
Also es war sicherlich das größte Comeback, was also jetzt ein Spieler hatte im deutschen Fußball. Vor allem auf dem Niveau war ja immer ein Halbfinale der Europapokal.
Europameisterschaft.
Richtige Europameisterschaft. Mhm. Ja, es war unglaublich traumhafter Einstand. Und ich muss sagen, ich bin ja da innerhalb quasi von einer Dreiviertelstunde zum Weltstar geworden im Fußball. Es kamen nicht alle. Sämtliche Zeitungen aus Deutschland und es war traumhaft schön. Es wird es immer in Erinnerung bleiben und ich war ein bisschen sauer. Ich hatte die Zeit auch davor irgendwie mit Helmut Schön immer so ein bisschen Probleme und dann war ich verletzt und sowas. Und ich habe immer große Leistungen gebracht, wenn ich Mut im Bauch habe. Das war in Köln so mit den 6 Toren, was Sie vorhin geschildert haben. Da ich hatte ja damals den Horst-Dieter Höttges an als Gegenspieler und der hat in Bremen, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, auf alles getreten, was sich da bewegt hat. Also
richtiger Eisenfuß, ja.
Ja, der wäre heute, in jedem Spiel wird er vom Platz fliegen, muss man sagen. Und dann kam er nach Köln, hatte dann auch noch rote Schuhe an. Das hatte ich damals, das müssen Sie sich vorstellen. Das ist
der hatte rote
Schuhe
an?
Ja, das war damals.
1977 war das,
richtig, vor über 40 Jahren. Das war, ich habe gesagt, sag mal, will der dich verarschen hier?
Da hat er rote Schuhe an und kloppt rum, also tritt nach allen Körperteilen des Dieter Müller, die rechtzeitig greifbar sind. Und dann schenken sie ihm es aber mal so richtig ein. Ja, und geben ihm 6 Tore mit.
Ja, vor allen Dingen in Bremen hat er wirklich, das war gemeingefährlich. Und in Köln, also zu Hause, da war immer so ein bisschen Lampenfront mir die Hand gegeben und Nina Hallo und so, das hat mich auch schon gestört. Und ich hatte da Wut, hatte natürlich Glück, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch in der großartigen Mannschaft da zu spielen. Mit Flo, Overath, Neumann, das waren mit die besten Spieler zu der damaligen Zeit und dann hat es ein bisschen geregnet. Leider wurden diese 6 Tore nie per Film aufgenommen, sondern nur in Bildern.
Was für ein Drama, ne? Dass damals nicht alles gefilmt wurde.
So war das vor 42 Jahren.
Und kommen wir nochmal zur Nationalmannschaft. Also dieses 4-2 gegen Jugoslawien, was dann letztendlich ja den Weg ins Endspiel geebnet hat. Das sind ja alles Gegner, die es heute gar nicht mehr gibt in der Form. Also erst Jugoslawien, dann die CSSR. Heute aufgegangen in Tschechien und die Slowakei. Und da hat ja Uli Hoeneß den berühmten letzten Elfmeter in den Belgrader Nachthimmel geschossen.
Ja.
Wären Sie lieber Europameister geworden, ohne diese sensationellen Tore zu schießen im Halbfinale? Oder ist es so letztendlich besser gelaufen, diese drei berühmt machenden Tore zu schießen im dramatischen Halbfinale und dann gut, halt nur Zweiter zu werden am Schluss?
Das ist jetzt eine hypothetische Frage, es ist schwierig zu beantworten. Ich habe mich manchmal gefragt, so in gewissen Momenten, vielleicht hätte ich den Elfmeter selbst schießen sollen. Der Helmut Schön hat mich damals gefragt, Dieter, willst du schießen? Und ich hatte irgendwie den Mut gehabt. Mhm. Vielleicht wäre ich dann Europameister geworden und dann wäre vielleicht auch einiges in der Karriere, also in der Nationalmannschaft, anders gelaufen. Es war halt nun mal so, weil die Erwartungen waren da natürlich damals riesengroß. Wir waren 74 Weltmeister. Wir waren dann, glaube ich, mit dem großen Günter Netzer davor Europameister. Und da war schon der zweite Platz bei einer Europameisterschaft vielleicht enttäuschend, was man ja auch sagen muss.
Ja, ich war 9 Jahre alt, am Boden zerstört nach dem Endspiel.
Ja, ich auch. Aber ich habe eins in meinem Leben gelernt, dass man eigentlich nie auf die Vergangenheit ist. So, ich bin ja der Meinung, sagen wir mal, Goethe sagt etwas sehr, sehr Schönes, einen sehr schönen Satz. Nach dem Gesetz, nach dem du angetreten, dem kannst du nicht entfliehen. Das ist so und es war auch deshalb, es war damals so und man kann die Zeit nicht ändern.
Als Einziger hat er es geschafft, 6 Tore in einem Bundesligaspiel zu schießen. Sie haben im Herbst Ihrer aktiven Karriere in den 80er Jahren, ein paar Jahre, ich glaube 3 Jahre bei Girondins Bordeaux in Frankreich gespielt, sind auch 2-mal französischer Meister dort geworden. Und haben uns letzte Stunde erzählt, dass Sie ein sehr disziplinierter Fußballer waren, der also keine Eskapaden gelebt hat, sondern sehr auf den Fußball fokussiert war. So, und jetzt kommt Frankreich und die Franzosen trinken doch wohl vor dem Spiel ein Gläschen Rotwein, oder nicht?
Naja, das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ich meine, das so, entspannt ja. Nein, man muss dazu sagen, so im Herbst, das kann man vielleicht jetzt nicht ganz so sagen. Also ich war, sagen wir mal, im Spätsommer, würde ich mal so sagen. Ich
hatte um die 30 waren Sie da, ne?
Ja, war ich aber noch topfit.
Das war ich war durchaus auch erfolgreich. Französischer Meister zu werden, ist ja jetzt auch keine Nullveranstaltung. Ne?
Ja, ich hatte das Glück natürlich auch, dass die Mentalität mir da zurechtkam. Die Franzosen sind sehr weltoffen, zumindest habe ich sie so kennengelernt, in der großartigen Mannschaft damals. Ich denke mal, die Namen sagen ihnen auch was da. Tresor, Battiston, Gires, Diganat, das war mal so mit die beste Mannschaft, die es in Europa gab.
Apropos Battiston, der ist ja getreten worden kurz vorher von Toni Schumacher.
Genau.
Ziemlich heftig im Länderspiel, oder?
Ja, ich habe die zwei wieder zusammengebracht. Das ist schlimm, das ist echt so.
Sie mussten sich aber in Frankreich als Deutscher da auch so ein bisschen in Mitschuld, Mithaftung begeben. Ne?
Stimmt, wir waren also noch öfters mal ausgepfiffen worden. Damals ging noch der Kabi Memmering mit, der vom HSV kam. Aber wer mir da sehr viel geholfen ist der Gernot Rohr gewesen, der jetzt ja auch Trainer in der Nationalmannschaft von Nigeria ist. Der hat mich immer zur Seite genommen, mit dem habe ich dann auf dem Zimmer gelegen und der hat mir sehr geholfen. Was für mich ganz, ganz wichtig war, ich wollte die Sprache lernen. Und habe sie ganz schnell gelernt, relativ schnell, innerhalb von 2-3 Monaten konnte ich schon einigermaßen
Französisch. Aber als Sie es noch nicht so gut konnten, haben Sie versehentlich Champagner für alle bestellt.
Richtig. Das kommt übrigens in meinem Buch vor, das stimmt. Ja.
Raten Sie mal, woher ich das weiß.
Ja, das ist... Nein, es war eine schöne Zeit. Wir hatten einen großen Trainer, Emi Chaquet. Wir waren ja auch im Halbfinale der damals Champions League gegen Juventus Turin, dieses großartige Spiel, wo wir leider in Turin 3-0 mit Plantini, Boniek, da haben wir 3-0 verloren und zu Hause 2-0 gewonnen. Und nein, es war eine wunderbare Zeit. Ich esse gerne, ich trinke auch gerne mal einen guten Wein. Das habe ich vor allen Dingen in Bordeaux gelernt. Ich habe dann die Bekanntschaft gemacht vom Kellermeister von Mouton Rothschild. Der war... Ja, das war ein ganz
schlechte Adresse.
Richtig, das war ein ganz verrückter Fußballfan, der hatte ich hier unter Bordeaux. Und ich habe da mal eine Besichtigung gemacht und dann ist da eine großartige Freundschaft entstanden. Und da kam dann die Liebe zum Wein. Und das habe ich jetzt, mache immer noch fast jedes Jahr, mache ich Weinreisen in Bordelais. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Und es war eine großartige Zeit. Und vielleicht hätte ich, im Nachhinein macht man ja auch manchmal Fehler, noch ein Jahr in Bordeaux bleiben sollen. Aber ich wollte dann wieder nach Hause, so in meine Region, und vielleicht war das im Nachhinein ein Fehler.
Hinterher ist man immer schlauer.
Richtig.
Dieter Müller, Ex-Fußballer, ist Leute Gast, hat 12-mal für die Nationalmannschaft gespielt. Ich glaube, man kann sagen, mit Helmut Schön konnten sie nicht so gut. Deshalb war es auch nur eine relativ kurze Zeit, bei der er nickt. Also das stimmt schon mal so. Müssen wir nicht weiter thematisieren. Was aus heutiger Sicht unglaublich ist, ist, dass die Nationalmannschaft noch zusammen mit Udo Jürgens vor der WM in Argentinien Buenos Dias Argentina im Plattenstudio aufgenommen hat. Haben Sie da richtig mit Inbrunst mitgesungen oder eher die Lippen bewegt?
Ja, die Lippen bewegt. Aber ich bin nicht mehr Besitzer einer goldenen Schallplatte.
Na, wer hat das schon?
Ich habe den großen Udo Jürgens kennengelernt.
Und was ich fast noch abgefahrener finde, ist, dass die langweiligen Abende im Mannschaftsquartier in Argentinien, wo tote Hose hoch 10 war, nichts los, ein bisschen aufgepeppt wurden dadurch, dass Franz Lambert auf seiner Orgel spielte zur Unterhaltung der Fußballer. Unfassbar. Ja, ging da richtig Party ab oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das war echt, dieses ganze Trainingslager, das war Katastrophe. Wir waren da quasi in so einer Kaserne untergebracht. Das waren die einfachsten Verhältnisse. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Es gab ein Telefon, ja, für 40 Leute. Mhm. Ja, ein Telefon, dann hat dann einer da gesessen und hat dann kontrolliert, wenn der Dieter Müller oder wenn der Karl-Heinz Rummenigge war ja damals mit, durften wir alle 5 Tage zum Beispiel mal mit unserer Frau telefonieren. Und der Franz hat auch gespielt. Der hat übrigens dann danach Freunde geworden, hat dann an meiner Hochzeit gespielt. Aber zu einer Weltmeisterschaft war das völlig unpassend. Gell? Also ich meine, wir haben dann gegen Österreich verloren oder gegen Tunesien.
Die Schmach von Cordoba.
Richtig, was soll der arme Kerl spielen? Hat er Schicksalsmelodie gespielt? Ja, das ist ja, das wäre ja heute, also die Journalisten, wir hatten damals, glaube ich, war das ja nicht so wie heute, so, glaube ich, 60 Journalisten, die waren auch mit in einem dieser Kaserne untergebracht. Also,
unglaublich.
Das waren Zustände, das würde ich sagen. Das
ist, ich glaube, am Anfang gab es ein 6-0 gegen Mexiko. Also da sah es ja gut aus. Was hat Franz Lambert da gespielt auf der Orgel?
Ja, weiß ich jetzt auch. Das kann ich jetzt
Ossa,
nicht
mehr so.
Richtig, aber der Franz war ja ein ganz feiner Mensch, aber das war wirklich... Damals wurde nichts gemacht. Wir haben immer einen Film geguckt, der Clou hieß der damals. Kennen Sie sich mit Robert Redford und
Paulium? Ja, ich kenne ihn nicht. Ich weiß, dass es ihn gibt, sagen wir
ja,
mal so.
Ja, ja, toll. Den haben wir, glaube ich, 10 Mark gesehen. Ja, man, also so.
Dass man da keinen Koller kriegt. Eigentlich. Beziehungsweise, Sie haben ja einen bekommen und richtig einen Dreck zusammengespielt, 2-3 gegen Österreich. Ist das mit dem Lagerkoller zu erklären oder wie kann man eine solch schlechte Leistung zum Ausklang dieser WM?
Ja, also das ist ja, die Meldung ist ein bisschen falsch dargestellt worden. Also es ist, man nimmt viel wahr mit durch das Spiel gegen Österreich. Mhm. Aber wir hatten davor gegen Holland 2-2 gespielt und kurz vor Schluss haben wir geführt und dann haben wir noch unentschieden gespielt und dann hätten wir 3 oder 4-0 gegen Österreich gewinnen müssen. Und das hat uns so ein bisschen die Luft weggenommen. Aber ich sag mal, das war jetzt natürlich ein entscheidendes Spiel, gerade gegen Österreich. Aber ansonsten haben wir auch ordentliche Spiele gemacht. Vor allen Dingen gegen Holland gut gespielt und wir wären fast ins Endspiel gekommen. Das darf man nicht vergessen. Aber diese Weltmeisterschaft, die war schon enttäuschend. Das muss man sagen, was daran lag. Ich glaube, wir hatten keine Führungspersönlichkeiten. Franz Beckenbauer ist vorher, ja, glaube ich, nach Amerika oder wollte nicht mehr. Und ja, schade, aber... Das ist auch Teil meines Lebens.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1976 mit 3 Toren im Halbfinale gegen Jugoslawien auf einen Schlag berühmt geworden. Sie schreiben im Buch, dass er den Titel hat, meine 2 Leben, was der Fußball mir gegeben hat und das Schicksal genommen hat, umgekehrt. Also diese beiden Seiten werden da ja beschrieben. Zum Schicksal gehören diverse Todesfälle. Sie haben vorhin Ihren sehr verehrten, geliebten Stiefvater schon angesprochen, der gestorben ist, als Sie 19 waren. Ihr leiblicher Vater, gut, mit dem hatten Sie nicht so furchtbar viel Kontakt. Ihre Schwester starb früh. Ihr Sohn ist mit 16 schon gestorben, Ihr einziger Sohn. Es ist ja müßig zu fragen, warum trifft einen das ganz besonders? Aber haben Sie eine Erklärung, oder wo Sie die Kraft hernehmen, das auf eine ganz besondere Art und Weise überstehen zu können und dann Kraft zu schöpfen für ein ganz normales weiteres Leben, wo vielleicht manch anderer in eine Depression fallen würde?
Richtig, das ist ja, das Buch kam ja so zustande. Viele, viele Menschen, die mich kannten, die mit denen ich Gespräche hatte, die haben mir gesagt, du hast so ein außergewöhnliches Leben, Dieter, und bist trotzdem auch ein sehr positiver Mensch geblieben. Wie hast du das geschafft? Und dann habe ich meinen Ghostwriter, mit dem ich das Buch geschrieben habe, der Muni Zitoni, der war beim Kicker, hat ein großartiges Interview gemacht, hat gesagt, Dieter, ich möchte mal dein Leben irgendwie, wenn es geht, niederschreiben in Form eines Buches. Ja, und so kam es dann. Ein Verlag, der Edelverlag, hat dann gesagt, wir wollen es, hochinteressant. Ja, und ich meine, sie auf mich darauf zurückkommen, wenn man sowas jetzt erlebt wie ich mit meinem Sohn, da guckt man natürlich in die Abgründe der menschlichen Seele. Ich tue das natürlich auch in meinem Buch beschreiben, was ich da gefühlt habe und wie ich dann letzten Endes vielleicht auch da rausgekommen bin. Ich denke mal, ich habe versucht, mir aus verschiedenen Glaubensrichtungen ein Puzzle zusammen zu suchen, warum kann sowas einem wunderbaren Jungen oder mir, der sind integere Menschen, passieren. Da gibt es aber keine Antwort. Man kann nur versuchen, da durch Demut und letzten Endes auch durch die Zeit. Mein Sohn ist jetzt 22 Jahre tot, das ist ja schon ein bisschen, dass die Zeit da hilft. Aber der wird natürlich immer in meinem Herzen bleiben, steht da auch natürlich, ist Bestandteil auch meines Lebens. Und man kann dann nur sagen, es hat was mit Ohnmacht zu tun. Warum und weshalb sowas passiert, da gibt es keine Antwort.
Eric Clapton hat im Lied Tears in Heaven das Schicksal seines verstorbenen vierjährigen Sohnes besungen. Ist das ein Lied, was Ihnen heute immer noch nachgeht, was Ihnen immer noch wichtig ist?
Also dieses Lied habe ich meinem Sohn gewidmet an der Beerdigung. Ja, wurde das Lied gespielt. Ja, das ist ja. Was ich jetzt zum Beispiel in meinem Leben das Glück hatte, außergewöhnliche Menschen kennenzulernen. Und was ich zum Beispiel auch großartig fand, beeindruckend, mein damaliger Trainer, der Aimé Jacquet, der 98 Weltmeister geworden ist, mit Frankreich, der war zum Beispiel 97 auf der Beerdigung meines Sohnes. Ich habe ja in Bordeaux 86 aufgehört, aber das so ein Mann, da quasi, mein Sohn ist in Merkstein begraben, am Ende der Welt, kann man fast sagen, und ist da und auch der Gernot Rohr war da und das finde ich halt außergewöhnlich und das hat mir auch Kraft gegeben. Das ist wichtig, dass du dann Menschen um dich hast, die dich aus diesem Loch oder aus dieser Verzweiflung, die du da empfindest, dann rausholen. Und da hat mir natürlich meine Frau sehr viel geholfen, also meine jetzige Frau, damals war ich nicht verheiratet, mit der ich natürlich auch viele, viele Gespräche geführt habe, auch über Spiritualität und über das Leben generell. Und es gibt so ein wunderbares Buch, das kann ich empfehlen, das heißt das tibetanische Buch vom Leben und Sterben. Und da habe ich viel gelesen drin und das hat mir dann immer so ein klein bisschen Hoffnung gegeben.
Sie haben, als Sie ganz frisch bei der Nationalmannschaft waren, mehr oder weniger zufällig Franz Beckenbauer in der Sauna getroffen, wenn ich das alles richtig in Erinnerung habe, was ich gelesen habe. Also sozusagen von einem erfahrenen alten Hasen als junger Mann so eine Art Extra-Coaching in der Sauna bekommen. Wie ist das genau gelaufen?
Ja, es war wohl, glaube ich, mein erstes Länderspiel und wir waren in Vorbereitung, haben uns im Kempinski in Grafenbruch getroffen. Ich hatte ein bisschen Zeit, war ein bisschen früher da und gesagt, dann gehe ich nochmal in die Sauna. Auf einmal sitzt mir der Franz Beckenbauer gegenüber und dann, ich habe ja den großen Franz dann 74 auch gesehen, 66 und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, guten Tag, Herr Beckenbauer, ich bin der Dieter Müller. Und da sagt er zu mir, ja, Mai kann Franz zu mir sagen. Das war so lustig, ja.
Er hat ja die letzten Jahre eher schlechte Schlagzeilen gemacht. Wie haben Sie das aufgenommen?
Jetzt, der hat ja auch einen Schicksalsschlag, genauso wie ich, erlebt mit seinem Sohn. Der ist ja auch gestorben. Mhm. Der war übrigens mal bei Kickers Offenbach. Da habe ich ihn auch kennengelernt, ganz feine Jungen. Und ich glaube, dass das, nachdem das passiert ist, dass ihm das schon so ein bisschen das Knick gebrochen hat. Also ich sehe ihn ab und zu mal auf wohltätigen Veranstaltungen, Golf. Also er ist da schon gezeichnet und die Geschichte mit der WM.
Ja, mit den fragwürdigen Millionen, die da auf welchen Gründen auch immer, auf welchen Konten auch immer gelandet sind.
Ich meine, er hat Wahnsinniges geleistet, hat dafür gesorgt, dass wir die Weltmeisterschaft hier haben. Ich muss ja sagen, auch wie er teilweise da verfolgt worden ist und sowas. Ja, es ist schwer darüber zu, ich kann da nichts Großes sagen, weil ich wirklich die Zusammenhänge nicht so kenne, aber es ist schade, es war ein großartiger Fußball und ich habe ihn jetzt persönlich ja natürlich auch kennengelernt, auch ein toller Mensch und ich habe nur gehört, es geht ihm auch gesundheitlich nicht ganz so gut, ist auch Herz auch am Herz und ja, ich kann Ihnen nur sagen, es war ein Erlebnis, mit ihm Fußball zu spielen.
Apropos Herz, lassen Sie uns zum Schluss noch über die Liebe reden.
Ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch über eine kleine Liebelei mit Domenica, der berühmtesten ehemaligen Prostituierten von St. Pauli. Und ich habe gedacht, was ist denn das?
Also Sie sind ja der Erste, der mich anspricht auf das. Ich habe ja jetzt sehr viele Interviews gegeben.
Das nicht ernst?
Ja, ja, doch, wirklich.
Dann haben die Kollegen das Buch nicht gelesen.
Ja, ja, das Buch ist sehr ehrlich. Ich muss dazu sagen, ich habe da wirklich, das werden Sie sicherlich auch bestätigen, es ist sehr authentisch und sehr ehrlich.
So ist es, ja.
Es war nach der Deutschen Meisterschaft, da haben wir uns kennengelernt auf der Reeperbahn damals in Hamburg. Das war eine großartige Frau, muss man sagen. Das ist halt leider, ich habe das ein bisschen verfolgt dann. Ist halt auch nicht auch verschuldet, dann auch kam dann zu Tode und sowas. Aber ich habe sie als großartigen Mensch kennengelernt und wir hatten mal eine kleine Liaison. Es war aber auch eine sehr schöne, damals als junger Mann, großartige Erfahrung.
Sagt er und grinst und schweigt. Sehr gutes Recht. War das nach der Deutschen Meisterschaft,
ja, ja, 78,
wo Sie da 5-0 gewonnen haben und genau. Gleichzeitig Gladbach 12-0, ne?
Genau,
gegen Dortmund, dieses legendäre 12-0.
Genau, da haben wir noch ein bisschen gefeiert in der Ritze damals.
Ja. Mehr als berechtigt.
Ja,
ist das damals alles mit rechten Dingen zugegangen?
Ja, also das weiß ich nicht. Das ist von unserer Seite ja. Also wir.
Gut, dass Sie 5-0 gewonnen haben. Ein 1-0 hätte nicht gereicht, ne?
Ja, da gibt's aber auch noch eine nette Geschichte. Da war früher ein Spieler vom Spiel, Frosch hieß der. Der hatte, so war bekannt, so hat mir geraucht und so. Und ich komme eins floh vom Spiel, wir haben es vorbereitet. Und gedacht, ja, und dann hat er da gestanden und hat eine Zigarette im Mund gehabt. Und da habe ich zum Heinz Floh gesagt, Heinz, wenn wir heute hier nicht gewinnen, dann hänge ich die Fußballschule an. Vergesse ich nie mehr, neben direkt vorm Spiel, eine Stunde vorher stand er da an der Seitenauslinie und hat Zigaretten geraucht. Und wir waren so konzentriert, wir wussten, dass wir gewinnen, dass wir Deutscher Meister werden. Dann, das war ein schönes Erlebnis.
Lassen wir so stehen, zum Schluss von Leute. Leider nur 2 Stunden. Wir könnten jetzt noch 5 Stunden weiterreden, hätten noch viele interessante Geschichten zu erzählen mit Ex-Fußballer Dieter Müller. Zum Schluss ist Geschenkezeit.
Oh.
Und aus dem Rucksack fische ich was hervor, was mit Fußball und mit ihrer Liebe zum Wein zu tun hat.
Sehr schön.
Nämlich Weingummi im Fußballdesign. Ich weiß, dass Sie Ihre Ernährung geändert haben, aber hier solche Weingummis mit Fußbällen und Fußballschuhen. Ah. Wunderbar, darf ich Ihnen überreichen. Und eine zweite Tüte dann auch noch mit Mainz 05 Weingummis, dass Sie hier auch aus Ihrem Besuch im Funkhaus in Mainz einen guten Eindruck mitnehmen.
Mein Enkel freut sich.
Wunderbar. Grüßen Sie ihn herzlich. Vielen Dank, dass Sie Gast waren, ihr Leute. Dieter Müller, alles Gute.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke Ihnen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.